Meine Damen und Herren, ich freue mich sehr. Mein Gast heute ist Kirsten Boje. Herzlich
ich willkommen. Freue mich auch.
26 Buchstaben und ein weißes, leeres Blatt. Was löst das in Ihnen aus?
Einen Schreibreflex. Obwohl ich heute nur noch selten auf Papier schreibe. Also Notizen mache ich mir da schon noch. Aber ansonsten löst eigentlich eher eine Tastatur mit Monitor einen Schreibreflex bei mir aus.
Das ist interessant. Das heißt, auch die erste Idee für ein Kinderbuch passiert nicht auf einem weißen Blatt Papier.
Doch. Doch. Ja, doch. Also die allererste Idee passiert überhaupt nur im Kopf.
Ja.
Und wenn ich dann weiter darüber nachdenke und das Gefühl habe, das trägt, daraus könnte eine Geschichte werden. Eine Idee ist ja keine Geschichte. Vielleicht habe ich auch ein Thema ist noch lange keine Geschichte. Also wenn ich da ein Stück weiter gedacht habe, dann setze ich mich tatsächlich hin und schreibe auf Papier und brainstorme auf Papier. Mache auch sowas Ähnliches wie eine Mindmap, einen ersten Überblick über die verschiedenen Szenen, über den Ablauf der Handlung und so weiter. Das passiert alles tatsächlich noch auf Papier. Aber irgendwann steige ich dann um.
Frau Boje, Sie haben aber begonnen auf Brotpapier, wie ich weiß. Es gibt erste Versuche. Der Titel des Buches hieß oder heißt Gisula.
Ja, Gisula und der Brand ist der vollständige Titel.
Ich darf sagen, als guter Journalist, ich habe mich mit Ihrem Werk befasst, aber Gisula habe ich nicht gefunden. Woran mag es liegen?
Ja, es ist ein großes Glück für die Leserschaft. Gisula unter Brand habe ich tatsächlich mit 5 Jahren auf Butterbrotpapier geschrieben. Meine Eltern haben das aufgehoben und datiert, so dass ich das dann bei ihnen später finden konnte in ihrer Wohnung und daher überhaupt davon weiß. Und ich hatte mir selbst Lesen und Schreiben beigebracht, was damals, glaube ich, viel häufiger der Fall war als heute, weil für Kinder lesen können eine viel größere Bedeutung hatte. Und ich glaube, das ist häufig so, wenn die Kinder dann ein bisschen lesen können, dann möchten sie auch schreiben. Und so ist diese Geschichte entstanden, die man sich laut vorlesen muss, weil man sonst nicht in der Lage ist, sie zu entziffern. Da gibt es natürlich keine Lücken zwischen den Wörtern und Orthographie sucht man vergebens. Aber ich habe schon den zweiten Band angekündigt am Schluss.
Sie haben gerade gesagt, Sie haben sich das Lesen und Schreiben selber beigebracht. Darf ich vermuten, dass es sich nicht um ein literarisches Elternhaus handelte?
Ja, da vermuten Sie
richtig.
Da vermuten Sie sehr richtig, ja. Ich komme aus einem nicht sehr bildungsbürgerlichen Elternhaus.
Der Vater war bei der Sparkasse.
Genau, mein Vater war bei der Sparkasse. Meine Mutter war für die damalige Zeit vollkommen rollenkonform zu Hause und hat sich um meinen Bruder und mich gekümmert. Aber meine Eltern haben durchaus gelesen. Also sie waren im Bertelsmann Leseklub, da gab es dann immer, ich weiß nicht, einmal im Monat oder wie auch immer, wurde einem Buch zugeschickt. Und sie haben, und dafür bin ich ihnen bis heute unendlich dankbar, sie haben einen sehr, sehr großen Wert auf Bildung gelegt. Also Bildung war für meine Eltern das Allerwichtigste überhaupt und sie haben auch gebildete Menschen sehr viel mehr geschätzt als zum Beispiel wohlhabende Menschen.
Also ich habe jetzt gehört, dass Sie sich das Lesen und Schreiben selber beigebracht haben, was ich eine ganz erhebliche Äußerung finde. Es ist, das ist ja nicht einfach. Wie darf ich mir das vorstellen? Wie haben Sie das gemacht?
Ich kann mich sogar noch erinnern, wobei wir ja wissen, dass Erinnerungen sehr trügerisch sein können. Also vielleicht täuscht mich das, aber das ist eine Erinnerung, die ich, solange ich denken kann, mit mir rumtrage. Ich habe vor einem Klingelschild gestanden und wusste, dass die Menschen, die da wohnen, Pape heißen.
Ja.
Und ich habe gesehen, es ist zweimal derselbe. Und da wusste ich, das muss ja dieses P sein.
Ja.
Und dann muss das andere ja das A und das E sein.
Ja.
Also das ist in meiner Erinnerung der Start gewesen.
Sie waren wie alt?
5.
Fünf.
Ich habe inzwischen aber auch von Menschen gehört, die ähnliche Erlebnisse mit 4 hatten. Also es ist nicht ganz so.
Das heißt, Sie kamen in die Schule und konnten lesen?
Ja, ja. Ich konnte lesen und schreiben und habe das auch mit Begeisterung getan. Und ich glaube, das war damals sogar noch eine größere Hilfe als heute, weil wir 42 Kinder in der Klasse waren. Wir waren natürlich andere Kinder als die Kinder heute. Aber da hatten die Lehrer natürlich auch nicht so viel Zeit, sich um das einzelne Kind zu kümmern. Und wenn man da dann schon was mitbrachte, war das doch sehr hilfreich.
Ich nehme diese beiläufige Bemerkung mal auf. Andere Kinder damals als Kinder heute, sagten Sie gerade. Heute haben nach einer PISA-Studie 14% der 15-Jährigen Leseschwierigkeiten. Und wir haben nach eben dieser PISA-Studie, mögen die Zahlen noch aktuell sein, sie sind furchterregend, wir haben 7 Millionen Analphabeten. Mhm. Gehen Ihnen die jungen Leserinnen und die jungen Leser damit aus? Haben Sie diese Furcht?
Nein, die habe ich nicht, weil ich ja erlebe, das ist vor allen Dingen bei öffentlichen Lesungen erlebe ich das, dass es sehr, sehr viele Kinder gibt, die noch ganz, ganz viel lesen. Also die auch von ihren Elternhäusern dazu angehalten werden. Mhm. Aber ich sehe ja andererseits, dass die Schere immer weiter auseinanderklappt, anstatt zusammenzugehen zwischen denen, die Bildung besitzen und denen sie fehlt.
Es gibt also wenige Vielleser und viele Wenigleser.
Genau so ist es. Und es geht ja nicht nur ums Lesen. Daran hängt ja unendlich viel. Sie haben jetzt eben die PISA-Studie genannt. Mhm. Aber es gibt ja auch die IGLU-Studie, die die Viertklässler testet. Und deren Ergebnis ist im Dezember veröffentlicht worden. Und seitdem läuft es mir ständig nur eiskalt den Rücken runter. 18,9% unserer Viertklässler können nicht sinnentnehmend lesen. Und das bedeutet, in der weiterführenden Schule haben sie im Prinzip keine Chance. Da werden sie es auch nicht mehr lernen. Das wissen wir von der letzten IGLU-Studie. Da entwickelt sich so gut wie nichts. Das heißt, sie werden da noch weiter abstürzen. Und wir haben dann irgendwann mal fast ein Fünftel erwachsener Menschen in Deutschland, die funktionale Analphabeten sind. Das heißt, die erkennen die Buchstaben, die können sie auch beschummeln. Also die können ihnen Wörter, vielleicht ganze Sätze vorlesen. Aber da das für sie so unendlich anstrengend ist und sie sich so darauf konzentrieren müssen, wissen sie hinterher nicht, was sie gelesen haben.
Woran liegt es? Sind die Elternhäuser nicht mehr fähig, Literatur zu vermitteln? Gibt es keinen Bildungskanon mehr? Ich bin noch mit dem Humboldtschen Bildungsideal aufgewachsen, obwohl meine Mutter in einem Altersheim gearbeitet hat. Also es war kein Geld zu Hause. Aber meine Mutter legte noch großen Wert darauf, dass ich im Schauspielhaus in Kassel den zerbrochenen Krug anschaue und ihn dann kenne und das Werk von Kleist kenne, was sie selber vermutlich gar nicht kannte. Mhm. Fehlt das heute? Dieser leichte, autoritäre Approach, Neudeutsch der Elternhäuser. Kind, du musst dich mit Literatur befassen.
Zwei Dinge. Also das Erste, da hatten unsere Mütter wahrscheinlich ähnliche Ansprüche und ähnliche Vorstellungen. Und es ist ja auch schön zu sehen, dass die Ergebnisse das so bestätigen. So, ja, also ich hoffe, das Ergebnis ist zufriedenstellend. Dann glaube ich aber, dass dieses Fünftel der Viertklässler, die nicht lesen können, das hat weniger mit Literatur zu tun. Ja. Das hat einfach damit zu tun, das ist der erste Schritt. Ich würde gerne gleich auf die Literatur noch zu sprechen kommen. Gerne. Aber das hat mehr damit zu tun, dass es den Grundschulen nicht mehr gelingt, diesen Kindern überhaupt die rein technische Lesefertigkeit beizubringen. Das ist ja zunächst eine Technik. Die Kinder an den Punkt zu bringen, an dem sie so fließend lesen können und mit solcher Leichtigkeit, dass sie auch verstehen, was sie lesen. Und das wiederum hat damit zu tun, dass die Kinder heute ja schon anders sind als vor 60 Jahren, als ich zur Schule gegangen bin. Die Konzentrationsspanne ist häufig sehr viel geringer. Wir haben viele Kinder, die auch sprachlich Probleme haben. Die Kinder haben durch die digitalen Medien einen Hintergrund, dass der Wunsch, lesen zu lernen, auch gar nicht mehr so groß ist.
Würden Sie denn sagen, Frau Boje, bereits 85 war es, glaube ich, da erschien Ihr erstes Buch und das war auch gleich ein großer Erfolg, Paule ist ein Glücksgriff. Seitdem haben Sie 100 Bücher geschrieben. Würden Sie sagen, dass Sie heute anders schreiben, wissend, dass sich Ihre Kundschaft, Ihre junge Kundschaft in den vielen Jahren verändert hat?
Nicht immer, Nicht in jedem Buch, weil ich habe ja schon gesagt, es gibt eben immer noch diese Kinder, die von zu Hause ans Lesen rangeführt werden und die mich oft total beeindrucken mit dem, was sie wissen, was sie fragen. Nicht immer, aber in manchen Büchern durchaus. Also ich denke schon, und das ist ja das Spannende bei Kinderbüchern, dass unsere Leser andere Menschen sind als wir selber. Also wenn ich für Erwachsene schreibe, dann kann ich immer davon ausgehen, es wird zumindest den einen oder anderen geben, der einen Zugang zu meinem Buch findet. Bei Kindern muss ich mir immer dessen bewusst sein, dass meine Leser viel, viel weniger Lebenserfahrung haben, viel, viel weniger Leseerfahrung haben und muss mich darauf einstellen.
Die erste Konfrontation zwischen Kirsten Boye und der Literatur, und ich freue mich sehr, Kirsten Boye ist heute mein Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Die erste Konfrontation mit der Literatur war immerhin mit Gotthold Ephraim Lessing, Nathan der Weise. Und das haben Sie in die Finger bekommen, eher zufällig.
Ich war damals in der 6. Klasse und eingeladen zum Geburtstag einer Klassenkameradin. Und da haben wir tatsächlich noch Topfschlagen gemacht, was man heute mit 6-Klässlern nie im Leben mehr machen könnte.
Kenne ich auch noch.
Ja, es war wunderbar.
Ja.
Und während sich sonst eben unter dem Topf meistens eine kleine Süßigkeit fand, fand sich in diesem Elternhaus der Freundin, und das war nun ein sehr bildungsbürgerliches, unter jedem Topf ein kleines Reklamheft. Und meins war Nathan der Weise. Und das habe ich dann eben auf der Rückfahrt nach Hause in der Straßenbahn sofort angefangen zu lesen und war total fasziniert. Und dann stieß ich auf dieses Theaterstück und auf eine Sprache, wie ich sie bis dahin nie erlebt habe. Und das hat mich dermaßen angerührt, dass ich das bis heute weiß. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie viel ich tatsächlich verstanden habe. Manches habe ich, glaube ich, schon verstanden, vieles sicher nicht.
Aber die Bücher, die Sie als Kind beeinflusst haben, außer Lessing, der im Übrigen auch mal Dramaturg war in seiner Zeit hier am, das hieß, glaube ich, auch das Staatstheater oder das Hamburger Nationaltheater, und der ist in Braunschweig verstorben. Aber welche Autoren haben Sie als Kind beeinflusst?
Also die Autorin, die mich, glaube ich, am stärksten beeindruckt hat, war Astrid Lindgren. Und ich glaube heute mit voller Überzeugung, dass für Menschen, die für Kinder schreiben, tatsächlich eine entscheidende Rolle spielt, was sie selbst als Kinder gern gelesen haben. Ich merke das im Gespräch mit Kollegen. Da entdecken sie immer wieder deren eigene Kindheitslektüre, also nicht in Form von Kopie oder, aber so die Richtung ist vorgegeben. Und bei mir war das Astrid Lindgren, alles, was ich von Astrid Lindgren unter die Finger kriegen konnte. Das Tolle war in dem Zusammenhang nun auch, ich habe ja schon gesagt, ich komme nicht aus einem sehr bildungsbürgerlichen Elternhaus, ich komme auch nicht aus einem sehr wohlhabenden Elternhaus. Meine Eltern haben mir also nicht sehr viele Bücher gekauft. Ich habe mir die aus der öffentlichen Bücherei geholt. Deshalb glaube ich auch heute noch an die Bedeutung öffentlicher Büchereien und wünsche mir viele davon.
Das unterstreiche ich gern.
Ja, auch in fußläufiger Entfernung zu Kindern, gerade zu denen, die es brauchen. Meine Eltern haben mir nicht so sehr viele Bücher kaufen können, aber Astrid Lindgren war dann auch so ein bisschen ihre Bestechungsautorin, weil ich auch ein sehr ängstliches Kind war. Und wenn meine Eltern abends mal gemeinsam irgendwo hingehen wollten, dann hatte ich große Angst, allein oder mit meinem fast 6 Jahre jüngeren Bruder, das zählt ja nicht, also so ein kleiner Junge kann einem ja nicht richtig helfen.
Den muss man beschützen.
Ja, mehr oder weniger so, obwohl er das, glaube ich, anders gesehen hat, aber ich habe mich mit ihm nicht so sicher gefühlt. Und dann bekam ich von meinen Eltern jedes Mal ein Buch von Astrid Lindgren geschenkt. Und dann habe ich angefangen, das zu lesen und habe einfach meine Situation vergessen. Und ich bin immer wach geblieben, bis meine Eltern wiederkamen. Manche dieser Bücher, die nicht so umfangreich waren, hatte ich in der Zeit schon 2-mal gelesen. Aber das System hat gut funktioniert.
Und heute übersetzt, so wie ich weiß, die Tochter von Astrid Lindgren ihr Werk, das Werk von Kirsten Boye, ins Schwedische.
Ja, und das ist natürlich eine ganz, ganz große Freude.
Ja, das, es ist gut, da braucht man bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass mein Gast immer 3 Musikstücke mitbringt. Und Kirsten Boje hat sich Miriam Makeba gewünscht, Pata Pata. Welche Rolle spielt dieser Song und diese Interpretin in ihrem Leben?
Also Miriam Makeba ist ja vor der Apartheid aus Südafrika geflohen. Und für mich hat Südafrika und das Thema Apartheid schon ganz früh eine Rolle gespielt. Als ich 15 war, bekam ich ein Buch, das hieß Weine, du geliebtes Land, und war von dem damaligen Bischof von Südafrika, Trevor Huddleston, geschrieben. Und da ging es um den Alltag unter der Apartheid. Und dieses Buch hat mich auf eine Weise beeindruckt, wie wahrscheinlich einige Bücher später sicher immer noch, aber nicht so sehr viele. Insofern ist also Südafrika bis heute mein Thema. Außerdem hat Miriam Makeba eine Mutter, die Swazi war.
Da sprechen wir gleich drüber. Und wir hören jetzt Pata Pata, Miriam Makeba. Pata Pata, Miriam Makeba. Sie haben gerade erzählt, liebe Kirsten Boje, dass Miriam Makeba aus Südafrika kommt, dass sie unter Apartheid gelitten hat. Sie selber sind in einem Land, das gewissermaßen, wenn ich das sagen darf, um die Ecke liegt, sozial engagiert. Swasiland ist ein kleines Königreich zwischen Südafrika und Mosambik und hat in etwa 1 Million Einwohner, ist also nicht sehr groß. 48% der Bevölkerung sind Kinder und 43% der 16-Jährigen sind Waisen. 43% der 16-Jährigen sind Waisen. Was tun Sie dort mit der von Ihnen gegründeten Möwenweg-Stiftung?
Wir sind da involviert seit, wie heißt mein Mann und ich, seit 11 Jahren, zu Anfang noch nicht mit unserer Stiftung, in einem AIDS-Waisenprojekt. Sie haben ja eben die Zahl genannt, die schon ziemlich erschütternd ist und die damit zusammenhängt, dass in Swasiland eine unglaublich große Zahl an Menschen HIV infiziert ist und die medizinische Versorgung zu Anfang auch katastrophal war. Das wird inzwischen besser. Wir bemerken auch bei uns den Unterschied. Das heißt, sehr, sehr viele Kinder verlieren sehr früh ihre Eltern und es gibt keine Waisenhäuser, es gibt keine Waisenrente, es gibt im ganzen Land 3 SOS-Kinderdörfer, die nehmen aber jeweils nur 100 Kinder auf. Das ist bei, ich kenne die genaue Zahl nicht, aber weit über 100.000 Waisen ist das einfach sehr wenig. Und das Projekt, das wir da unterstützen und inzwischen auch tragen mit unserer Stiftung, gemeinsam mit einer anderen Stiftung in Fulda, die heißt Thomas-Engel-Stiftung. Das Projekt betreut AIDS-Waisen. Und zwar etwa, also mit Zahlen bin ich immer vorsichtig, die schwanken ja auch, etwa 4.000 Kinder sind das, die in 100 Betreuungsgebäuden, sogenannten Neighborhood Care Points, von Frauen betreut werden, die das ehrenamtlich machen, aus den Dörfern. Und das Projekt tragen wir. Wir haben inzwischen auch eine medizinische Versorgung aufgebaut, sind jetzt gerade dabei und ich hoffe, das wird richtig gut funktionieren, auch stärker einen Bildungsaspekt reinzubringen, also sowas wie Vorschulbildung, damit die Kinder, wenn sie dann in die Grundschule kommen, überhaupt Startchancen haben.
Man spricht dort die Bantu-Sprache, ist das richtig?
Es ist eine der Bantu-Sprachen und Siswati, das ist verwandt mit Zulu und Xhosa, das ist die Sprache, die Miriam Makeba gesprochen hat. Das sind die größten Sprachen in Südafrika und mit Ndebele, das wird in Teilen Simbabwes gesprochen.
Darf ich Sie fragen, ob eines Ihrer Bücher schon in die eine oder die andere der Bantusprachen übersetzt worden
ist? Nein, natürlich nicht. Es gibt in diesen Ländern so gut wie keine Kinderbücher. Das ist einfach kein Thema. Also die Tradition in diesen Ländern ist oral und inzwischen entsteht aber auch eine großartige schriftliche Literatur. Manches davon erreicht uns ja auch. Vor drei oder vier Jahren gab es das Buch Americana der wirklich großartigen nigerianischen Autorin Chimamanda Ngozi Adichie. Es gibt eine ganze Reihe von afrikanischen Büchern, die inzwischen auch bei uns erscheinen. Wenn man dann aber genauer hinguckt, dann leben die Autoren in den USA, haben da zumindest studiert oder in Großbritannien, manche in Frankreich, je nachdem, was der Hintergrund ist. Und die Bücher sind auch in amerikanischen, britischen oder französischen Verlagen erschienen. Weil es eben diese Tradition des Lesens von Literatur nicht gibt, lohnt es sich ja auch für Verlage gar nicht, da was zu veröffentlichen.
Kirsten Boje ist zu Gast bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten. Und Frau Boje, Sie unterstützen ja nicht nur die Kinder in Swasiland, Sie unterstützen die Initiative Lüneburg liest, Sie unterstützen die Initiative Schule ohne Rassismus. Und ich glaube auch eine weitere Initiative, die sich mit Buchpaketen befasst. Oder täusche ich mich?
Buchstart Hamburg.
Buchstart
genau,
Hamburg.
Genau, da gehöre ich sozusagen mit zu den Gründungsmitgliedern. Das tue ich sehr gerne.
Das heißt, da bekommen Kinder bei der Einschulung ein Buchpaket? Oder?
Sogar schon sehr viel früher.
Wie schön.
Vor allen Dingen darum geht es. Also wir wissen inzwischen, dass wenn Kinder überhaupt in der Schule erst in Berührung mit Büchern kommen, die Chance, dass sie zu Lesern werden und dass man sie überhaupt noch dahin kriegt, dass sie begeistert sind von Büchern, sehr gering ist. Weil die bis dahin so viel
Handwerkszeug fehlt. Ja,
ja, und sie haben ja sehr viel Erfahrung mit audiovisuellen Medien gemacht. Bei vielen dieser Kinder entstehen im Kopf ja gar keine inneren Bilder. Das muss sich ja alles erst entwickeln. Also die haben dann auch, selbst wenn man ihnen vorliest, zunächst noch gar kein großes Vergnügen daran. Es gibt tolle Lehrer, die da ganz viel Zeit und Kraft investieren und es tatsächlich schaffen, Kinder von der ersten bis zur vierten Klasse dahin zu bringen, dass sie Spaß daran haben. Aber das ist wirklich eine harte Arbeit. Das heißt, sie müssen vor der Schule anfangen.
Kirsten Boje wurde mal gefragt, was ist ihre Lebensphilosophie? Und sie haben geantwortet, wer, wenn nicht wir und wann, wenn nicht jetzt? Versichern Sie sich damit Ihrer selbst, wenn Sie im Zweifel sind? Ist das eine Lebensphilosophie, mit der Sie sich selber ermutigen oder ist es in Ihnen?
Ich glaube, es ist einfach so, dass es mir als das Vernünftige erscheint. Ich habe einen sehr starken Hang zur Rationalität. Ich versuche immer zu überlegen, was das Sinnvolle, was das Logische, was das Vernünftige ist. Und ich denke, das ist einfach eine vernünftige Haltung. Wenn sich jeder diese Frage stellt, dann glaube ich, kommen wir einen ganzen Schritt weiter. Also, und es hindert einen natürlich, und insofern haben Sie recht mit der Selbstvergewisserung, es hindert einen natürlich am Zögern. Also das ist dieses Wann, wenn nicht jetzt, ist vielleicht wichtiger als das Wer, wenn nicht wir.
Sie empfehlen jungen Müttern eine Charaktereigenschaft vor allen anderen, nämlich die Gelassenheit. Mhm. Ist das eine Charaktereigenschaft, die Sie sich selber auch zuschreiben würden?
Also das ist eine Charaktereigenschaft, von der ich mir, als meine Kinder waren, sehr viel mehr gewünscht hätte. Und von der ich nachträglich denke, die wäre sehr viel angebrachter gewesen, als die Sorgen, die ich mir manchmal gemacht habe, die Panik, in die ich manchmal geraten bin. Und ich glaube, für Eltern ist es heute unglaublich schwer, gelassen zu bleiben, weil ja die Erwartungen an sie so gestiegen sind. Also wenn ich denke, in meiner Kindheit, das liegt natürlich weit zurück, ich weiß das, aber in meiner Kindheit waren Eltern gute Eltern, wenn ihr Kind zu essen hatte, wenn es sauber gekleidet war und wenn sie darauf geachtet haben, dass es sich gut benahm. Ich glaube, mehr wurde eigentlich von ihnen nicht verlangt. Und wenn das Kind dann nicht gut in der Schule war, dann war das Kind eben nicht schlau.
Die Lehrer hatten immer recht und meine Mutter legte größten Wert darauf, dass ich an die, ich zitiere, frische Luft komme. Das war ein ganz entscheidender Punkt.
Ja, das war bei mir auch ein entscheidender Punkt.
Die frische Luft.
Die hat mich natürlich oft am Lesen gehindert. Ich vermute inzwischen, dass es auch viel damit zu tun hatte, dass unsere Wohnung nicht so furchtbar groß war, sodass es ganz gut war, wenn die Kinder manchmal an der frischen Luft waren. Also da wurde ich auch immer hingeschickt.
Schreiben ist für mich, als ob ich etwas lesen würde, das hinten in meinem Kopf steht. Mhm. Was steht jetzt in Ihrem Kopf?
Jetzt schreibe ich ja nicht. Jetzt schreibe ich ja gerade nicht. Es ist für mich tatsächlich sehr unterschiedlich zu sprechen oder zu schreiben. Also ich glaube, Schreiben fällt mir leichter als sprechen. Und das war auch die aufregende Erfahrung, die ich gemacht habe, als ich dann eben mein erstes Buch geschrieben habe, nachdem ich viele, viele Jahre nicht mehr geschrieben hatte, dass nach jedem Satz, den ich gerade geschrieben hatte, der nächste einfach in meinem Kopf war, von dem ich vorher nicht gewusst hatte, dass es ihn gibt. Also das heißt, es ist im Grunde keine Anstrengung zu schreiben. Es ist nichts, was ich wirklich in dieser Phase, in der ich schreibe, so sehr bewusst tue, sondern ich lese in meinem Hinterkopf.
Ja. Stimmt es, dass bevor Sie den Mut gefasst haben, Kinderbücher zu schreiben, dass Sie eigentlich Heftromane schreiben wollten?
Ja, das stimmt tatsächlich.
Also Arztromane?
Ja, Arztromane oder Adelsromane. Ich hätte vielleicht sogar beides kombiniert. Also da wäre ich nicht davor zurückgeschreckt.
Ein adliger Arzt, der eine Krankenschwester aus dem bürgerlichen Ehelicht.
Ja, eher eine Komtesse zu Pferde oder so. Also auch Pferde hätten schon vorkommen müssen, glaube ich, in meinen Romanen. Darauf hätte ich Wert gelegt. Nein, ich bin ja darauf gekommen, weil ich nach der Adoption unseres ersten Kindes nicht mehr berufstätig sein durfte, weil ich das als einen ungeheuerlichen Eingriff in meine Lebensplanung empfunden habe. Zumal ich immer bei dieser Überprüfung, die man durchläuft, bevor man Kinder adoptieren darf, immer gesagt hatte, ich halte es für wichtig, dass ich berufstätig sein kann. Und ich habe dann überlegt, wie kann ich dieses Jugendamt austricksen, wenn ich nun nicht mehr als Lehrerin arbeiten darf, was kann ich machen? Und dann habe ich gedacht, du wolltest früher ja immer ganz gerne mal Bücher schreiben. Ich habe mir nicht wirklich zugetraut, nach dem Literaturwissenschaftsstudium, in dem ich gelernt habe, worauf man alles zu achten hat, ich habe mir nicht mehr wirklich zugetraut, große Literatur zu schreiben. Dann habe ich gedacht, ich schreibe Heftromane. Und ich habe mir wirklich einen Stapel gekauft. Ich habe die mit ganz großer Faszination gelesen. Ich hatte schon so im Alter von 10, 11 ein paar Heftromane gelesen. Da durfte ich die Sommerferien bei einem Onkel und einer Tante verbringen, die eine Bäckerei hatten. Und mein Cousin und meine Cousine, die sehr viel älter waren als ich und die da beide arbeiteten, die lasen leidenschaftlich und mein Cousin las dann so Cowboy-Heftromane und meine Cousine las diese Adels- und Arztromane. Und da ich da schon sehr viel gelesen habe und eigentlich ohne Lesen nicht sein konnte und dass nur diese Hefte gab, habe ich die natürlich verschlungen. Und es war so ein bisschen dann auch eine Rückkehr, aber ja,
aber wir haben dem Jugendamt im Grunde zu verdanken, dass Sie eine wunderbare Kinderbuch- und Jugendbuchautorin haben werden müssen bzw. dürfen.
Vielen Dank für das Kompliment. Aber ja, ohne das Jugendamt wäre es eben nicht so gekommen.
Es ist guter Brauch bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass unser Gast drei Musikstücke mitbringt. Und das zweite Musikstück, was sich Kirsten Boje ausgesucht hat, ist von der kanadischen Sängerin Lorena McKennitt. Und der Song heißt Penelope's Song. Warum dieses Lied und warum diese Interpretin?
Es geht mir weniger um dieses einzelne Lied, obwohl ich das sehr mag. Es geht mir mehr um das Album, auf dem es erschienen ist. Und das heißt Nights from the Alhambra.
Alhambra, das große historische Gebäude in Granada, der Mauren, glaube ich.
Ja, und ich habe ein Buch geschrieben, das Alhambra heißt. Das ist 2007 erschienen. Und nach einer Lesung aus diesem Buch und einem Gespräch darüber auf einem der Sofas auf der Frankfurter Buchmesse, da gibt es ja rotes, blaues, so ich weiß nicht mehr, welches der Sofas es war, kam eine Dame zu mir, gab mir ein eingewickeltes Paket Und ich habe dann gesagt, was ist das und warum? Dann sagte sie, das möchte ich Ihnen schenken. Dann war sie schon weg. Ich konnte mich nicht richtig bedanken. Habe es dann ausgepackt und es war dann eben dieses Album Nights from the Alhambra.
Und wir hören jetzt Lorena McKennitt. Lorena McKennitt hat gesungen für Sie, meine Damen und Herren, und auch für Kirsten Boje, die heute Gast ist bei Maya Burkhardts Frauengeschichten. Man merkt, dieser wunderbaren Sängerin finde ich durchaus an, dass sie irische und schottische Vorfahren hatte. Sie sind jetzt in der sogenannten Zwischenbuchphase. Frau Boje, Sie schreiben jetzt nicht. Empfinden Sie so eine Phase als angenehm oder als eine Zumutung?
Also Zumutung ist ein zu starker Begriff, aber ich fühle mich immer wohler in Zeiten, in denen ich schreibe. Das hat mehrere Gründe. Der eine ist, wenn ich nicht schreibe, überlege ich ja, was ich als Nächste schreiben soll. Und das bedeutet nicht, dass ich grüble, welches Thema könnte es nochmal geben, sondern ich habe eigentlich immer mehrere Ideen, oft auch für unterschiedliche Altersgruppen, zu denen ich schreiben könnte. So, die alle geschrieben werden möchten. Und das heißt, das ist eine Entscheidungsphase und das wissen wir ja alle, Entscheidungen fallen den meisten Menschen schwer, mir auch. Und ein weiterer Grund ist, ich fühle mich tatsächlich wohl in Zeiten, in denen ich schreibe, weil ich glaube, ich lebe dann immer ein bisschen doppelt. Also wir kennen das ja auch, glaube ich, alle vom Lesen. Also wenn wir irgendwas lesen, wo wir wirklich drin aufgehen, dann leben wir auch so ein bisschen in der Zeit immer in diesem Buch. Und beim Schreiben ist es, glaube ich, noch verstärkt so.
Kriegen Sie manchmal ein Kinder- oder Jugendbuch in die Finger, wo Sie sagen, ach Mensch, Kirsten, das hätte ich auch gern geschrieben. Da wäre ich auch gern drauf gekommen. Gibt es so etwas?
Ja, das passiert ja immer mal wieder. Ein Buch, das ich in der letzten Zeit gelesen habe, peinlicherweise erst in der letzten Zeit, das ist schon vor 3 Jahren auch auf Deutsch erschienen, ist das Buch Wonder oder Wunder der amerikanischen Autorin Palacio.
Rachel Palacio.
Wahrscheinlich. Und das ist die Geschichte eines Jungen mit einem entstellten Gesicht. Und ich bin an die Lektüre mit einer ganz großen Skepsis gegangen. Ich dachte, ach.
Ja, zu Gesichtsmissbildungen, ne?
Ja.
Protagonist.
Ja, er ist so geboren und trotz vieler Operationen sieht er immer noch so aus, dass manche Menschen Angst vor ihm bekommen.
Mit Julia Roberts verfilmt übrigens.
Ja, und im Januar oder Februar, glaube ich, auch bei uns in die Kinos gekommen. Und ich war dann so überrascht von diesem Buch, weil es ihm gelingt, was zu erreichen, was ich mir für Kinderbücher immer wünschen würde. Nämlich, es geht um ein sehr ernstes Thema, aber es ist mit einer Leichtigkeit erzählt, also ohne irgendwas zu schönen, aber so, dass man es wirklich sehr gerne und begeistert liest. Und es ist auch so, dass ganz verschiedene Perspektiven zur Sprache kommen. Also es erzählt nicht nur der Junge selbst, sondern es sind viele, viele Personen, die aus der Ich-Perspektive erzählen. Und so entsteht dann so ein ganzes Gewebe. Und ich glaube, da ist der Rachel Palacio was gelungen, was einem nicht alle Tage gelingt.
Sie haben sich auch dem Thema Depression gewidmet. Wohlgemerkt im Kinderbuch, im Jugendbuch. Warum war Ihnen das so wichtig?
Ich habe ein Buch geschrieben, das heißt, mit Kindern redet ja keiner. Und da erzählt ein 9-jähriges Mädchen, Charlotte, von ihren Erfahrungen mit der Depression der Mutter und ihrem schließlichen Suizidversuch. Das hat damit zu tun, dass ich ganz konkret zu der Zeit erlebt habe, dass mehrere Mütter Depressionen bekommen haben. Und das ist ja bis heute, denke ich, immer noch ein sehr totgeschwiegenes Thema. Wir haben inzwischen den Begriff Burnout, der hilft. Also Menschen können dann sagen, sie haben Burnout und deutet dann an, ich bin einfach vollständig überarbeitet. Das ist gesellschaftlich akzeptiert. Depression ist, glaube ich, immer noch ein Tabubegriff. Und immer noch gibt es sehr, sehr viele Kinder, die davon betroffen sind, dass ihre Eltern an Depressionen leiden. Und deshalb war es mir so wichtig, diese Geschichte zu erzählen. Ich habe damit auch ganz wunderbare Erfahrungen gemacht. Also ich habe wieder jetzt gerade vor 2 Wochen bei einer Lesung in Landshut kam hinterher eine Kindertherapeutin zu mir und sagte, sie würde immer mit diesem Buch arbeiten und wenn sie Kinder von depressiven Eltern in Therapie hätte und sie wüsste von vielen anderen Kollegen auch, dass sie das täten. Und das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann als Autorin, wenn man merkt, dass ein Buch, das man geschrieben hat, tatsächlich eine Wirkung erzielt, tatsächlich für Menschen eine Bedeutung haben kann. Ja.
Sie sagen aber, liebe Kirsten Boje, Kinder erwarten bei einer Lesung, dass die Lesung, ich zitiere, lustig und spannend, Zitat Ende, ist. Kinder empfinden auch eine Erzählung über Psychiatrie als spannend, entnehme ich dem.
Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Also generell ist das tatsächlich die Haltung von Kindern. Mhm. Bücher sollen lustig und spannend sein. Und deshalb haben es ja eher ernste Bücher auch schwerer. Also dieses Buch Mit Kindern redet ja keiner ist ja nie ein Bestseller geworden. Also ich kann mir gut vorstellen, dass Kinder, die das in die Hand nehmen, nehmen wir an in der öffentlichen Bücherei, lesen, worum es geht, es dann wieder zurückstellen, weil sie eben lieber was Lustiges oder Spannendes haben möchten. Aber ich denke, wir brauchen diese Bücher eben trotzdem, um den Kindern, die betroffen sind, eine Chance zu geben, am Beispiel eines anderen Kindes, das seine Geschichte erzählt, nochmal die eigenen Erlebnisse durchzuarbeiten. Es hilft uns ja immer, am fremden Beispiel Dinge durchzuspielen, dann eben auch für die Therapeuten und auch für andere Kinder. Ich weiß, dass es auch in Schulen gelesen wird, wobei ich glaube, da müssen die Lehrer sehr vorsichtig sein und vorher überhaupt erst mal feststellen, ob sie betroffene Kinder vielleicht in ihrer Klasse haben. Dann kann das natürlich auch sehr heikel sein, dieses Buch zu lesen. Aber um anderen Kindern dieses Thema überhaupt nahe zu bringen, damit die ein anderes Verständnis entwickeln.
Es ist Tradition bei Maya Burkhardts Frauengeschichten, dass wir auch immer einen Rod Stewart-Song spielen. Jetzt erzählt Ihnen Rod Stewart eine Geschichte und zwar über die Wanderarbeiter, die umsonst in den Güterwagen mitfuhren. Sprangen sie so drauf und sprangen wieder runter. Man nannte sie Hobos und darüber hat Bob Dylan einen Song geschrieben in den 60er Jahren, Only a Hobo. Den singt aber jetzt für Sie und für Kirsten Boje Rod Stewart.
As I was out walking on the corner one day, I spied an old hobo in the doorway he lay. His face was all covered in the cold sidewalk floor. I guess he'd been there for a whole night or more. He was only a hobo, but one more is gone, leaving nobody to carry it on. Leaving nobody to sing his sad song. Only a hobo, but one more is gone.
Rod Stewart sang einen alten Bob Dylan-Song. Ich finde es ganz spannend, liebe Kirsten Boje, die heute zu Gast bei Maya Burkhardts Frauengeschichten ist, dass Sie sich als Kinder- und Jugendbuchautorin auch anderer Vertriebswege bemühen. Nämlich, es gibt Hörspiele auch von Ihrem Werk von Thabo. Das ist der Detektiv aus Swasiland. In der Info hat ein Hörspiel gemacht.
Sogar zwei.
Sogar zwei. Und man kann die sich anhören auf ndr.de/Thabo Und da gibt es auch viele Bilder zum Making-of, ist spannend gemacht. Ist das ein komisches Gefühl, wenn das Werk Beine bekommt?
Ich mag das.
Ja?
Ich mag das sehr. Diese Hörspiele sind übrigens ganz, ganz großartig gemacht. Also ich empfehle wirklich, da mal reinzuhören, mit einer unglaublichen Sorgfalt und mit tollen Sprechern. Mir ist ja immer bewusst, sei es jetzt, dass es umgesetzt wird in ein Hörspiel, sei es Verfilmung, dass es ein anderes Medium ist, das anderen Gesetzen gehorcht und dass die Dinge nicht einfach so eins zu eins übernommen werden können. Es hilft dann sehr, wenn man zum Beispiel in der Entwicklung dabei sein kann. Das war ich jetzt hier beim Hörspiel nicht. Ich durfte aber mal einen Tag reinschnuppern und das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich bin dann eigentlich immer ganz beeindruckt von dem, was andere daraus machen. Ich vermute, wenn es über eine bestimmte Grenze geht, wenn zum Beispiel der Ton, den eine Geschichte hat, verloren geht, wenn die Charaktere sich verändern, damit könnte ich nicht gut leben. Ich kann aber schon damit leben, dass gekürzt wird, sogar dass neue Szenen erfunden werden und so weiter. Da bin ich einigermaßen flexibel. Solange mein Buch bleibt, darf in der Umsetzung schon einiges passieren.
Sie sind mit einer solchen Leidenschaft Kinder- und Jugendbuchautorin und auch damit eine Anwältin der Kinder, so empfinde ich das. Ärgert es Sie manchmal, liebe Kirsten Boje, dass, wie Sie auch erst mal formuliert haben, dass Kinder- und Jugendbuch nicht heidenreichfähig sind? Gemeint ist die geschätzte Literaturkritikerin Elke Heidenreich und gemeint ist, wenn ich das richtig verstehe, dass Kinder- und Jugendliteratur zu wenig im Feuilleton stattfindet. Ärgert Sie das?
Ja, es ärgert mich inzwischen. Es hat mich früher überhaupt nicht geärgert. Ich habe früher gedacht, so ist das einfach. Aber wenn wir möchten, dass Erwachsene lesen, dann müssen wir dafür sorgen, dass Kinder lesen. Schon deshalb wäre es eigentlich klug, dem Kinderbuch mehr Beachtung zu schenken. Und es gibt ja auch diese in gewisser Weise Missachtung. Ja, ich würde es mal Missachtung nennen. Es gab eine Zeit, da war vor jeder Literaturnobelpreisverleihung, die bleibt uns in diesem Jahr ja nun erspart, aber früher gab es sie ja nun immer, war Astrid Lindgren im Gespräch.
Ja.
Und eine schwedische Freundin von mir sagte dann immer, redet euch doch da nichts ein. Die schwedische Akademie ist ein Verein hauptsächlich alter Männer, die werden doch nie ein Kinderbuch oder eine Kinderbuchautorin würdigen. Und ich weiß noch genau, ich wurde dann angefragt von der Welt, vorbeugend sozusagen, einen Artikel zu schreiben für den Fall, dass Lindgren den Nobelpreis bekommen würde. Also es wurde tatsächlich dran geglaubt, dass das passieren könnte. Und natürlich hat sie ihn niemals bekommen. Wenn wir uns ihre Bücher angucken, dann können die natürlich unter rein literarischen Kriterien nicht mithalten mit der größten Erwachsenenliteratur. Das ist ganz klar. Dann wären sie keine Kinderbücher mehr. Aber wenn wir überlegen, was sie für Kinder leisten und wie präzise und wie großartig sie das machen, dann wäre das doch vielleicht auch ein bisschen mehr Wertschätzung wert.
Wenn ich Ihnen zuhöre, Kirsten Boje, dann höre ich ja nicht nur der Autorin zu, der engagierten Autorin, sondern ich höre auch der Frau zu, die 2006 bis 2007 mal eine Poetikprofessur an der Karl von Ossietzky Universität in Oldenburg inne hatte. Ich höre auch einer Frau zu, die seit 2017 Mitglied des PEN-Zentrums ist. Hat es Sie auch irgendwann mal gefuchst, dass Sie nicht auch Anerkennung gefunden haben als Autorin der sogenannten Erwachsenenliteratur?
Nein, eigentlich nicht. Es ist nach wie vor so, dass mir sehr viel für Kinder einfällt. Ich habe nach wie vor große Freude daran, für Kinder zu schreiben. Ich könnte auch begründen, warum ich da so große Freude dran habe.
Ich bitte darum.
Ich glaube, wenn Sie für Kinder schreiben, haben Sie eine sehr viel größere Wirkung oder zumindest die Möglichkeit einer sehr viel größeren Wirkung, als wenn Sie für Erwachsene schreiben. Für Kinder passiert ja ganz vieles noch zum ersten Mal. Die sind unter Umständen von einem Buch so beeindruckt, dass sie sich bis weit ins Erwachsenenalter hinein daran erinnern. Das kann bei ihnen alles Mögliche auslösen. Das kann sogar Weichen stellen. Ich kriege ja auch Post von Kindern, die mir erzählen, wie wichtig ihnen irgendeine Geschichte gewesen ist. Ich glaube, bevor das bei Erwachsenen passiert, Also da muss es schon ein ganz großartiges Buch sein. Ich lese ja selbst immer noch leidenschaftlich. Es gibt auch Bücher, die ich wunderbar finde, aber in meinem Leben bewegen die selten grad was.
Liebe Kirsten Boje, Sie eröffnen ja für Kinder Horizonte und auch Themen, die schwer auch für Erwachsene zu begreifen sind, nämlich das Thema Flucht. Was heißt Flucht für Kinder? Was heißt Flucht für Familien, die in ihren Heimatländern nicht mehr willkommen sind? Sie leben selber in einer kleineren Gemeinde in der Nähe von Hamburg und waren mit dem Thema, glaube ich, in dieser Gemeinde auch unmittelbar konfrontiert.
Ja, ich weiß nicht, ob mehr kamen als anderswo, aber die wurden eben doch sehr wohlwollend aufgenommen. Ich war selbst sehr überrascht, wie sich die Gemeinde engagiert hat, wie sich ein ganz großer Teil der Bevölkerung engagiert hat. Die erwarteten negativen Reaktionen blieben vollkommen aus. Und das Konzept war dann immer, dass jeder Flüchtling oder jede Flüchtlingsfamilie so eine 1:1-Betreuung bekam von einem Ehrenamtlichen. Und ich kannte viele dieser Ehrenamtliche. Ich kannte dann eben auch Flüchtlinge oder Flüchtlingsfamilien, kannte deren Schicksale und habe Anfang 2015 dann gedacht, es wird ja nicht aufhören. Es ist ja naiv zu glauben, dass diese Fluchtbewegungen aufhören werden.
Und Sie haben ein mutmachendes Buch geschrieben über das Thema, wie ich finde.
Ja, ich hoffe, dass es das ist. Es ist eben die Geschichte zweier syrischer Kinder, die nach Deutschland kommen. Und ich habe mir die Geschichte von zwei Kindern tatsächlich erzählen lassen.
Und der Titel?
Bestimmt wird alles gut.
Deswegen komme ich auf mutmachend.
Ja, ich glaube tatsächlich, dass Bücher für Kinder, auch wenn sie ernste Themen behandeln, am Ende immer eine Hoffnung enthalten sollten. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst ist die Konsequenz einfach Verzweiflung und man kann auch nichts tun. Aber wenn es diese Hoffnung gibt und diesen Optimismus, dann sind Kinder auch motiviert zu sagen, jawohl, das wird schon hinkommen, das schaffen wir schon.
Was haben Sie gelernt in der Recherche zu diesem Buch?
Während für mich diese Vorstellung dunkles Schiff, nachts, Hunger und so weiter, das Gravierendste war für die Kinder eben der Verlust einer Puppe. Viel gravierender. Auf die Idee wäre
ich. Die Puppe Lulla.
Ja, die Puppe Lulla, genau. Die Schleuser dann stehlen, zusammen mit dem gesamten Gepäck. Und deshalb bin ich auch so dankbar, dass diese Kinder mir ihre Geschichte erzählt haben, weil all das, was für sie am wichtigsten war, das stelle ich bei Lesungen fest, ist ja auch für deutsche Kinder am wichtigsten. Und das sind genau diese kleinen, kleinen Dinge, auf die ich selbst niemals gekommen wäre, weil ich natürlich nicht geflohen bin. Vor allen Dingen schon gar nicht als Kind geflohen bin. Aber was für Kinder daran das Wichtige ist, das haben mir diese Kinder erzählt und das konnte ich weitergeben.
Liebe Kirsten Boje, wenn Sie abends den Stift niederlegen oder den PC zuklappen, dann mag es sein, dass Sie auch Johannes Brahms hören, um sich zu entspannen. Sie haben es auf jeden Fall, ist Brahms der letzte Musikwunsch, den Sie für heute geäußert haben. Warum Johannes Brahms?
Ich bin eines Tages gefragt worden vom Sinfonieorchester des Süddeutschen Rundfunks, ob ich für ein Kinderkonzert, das sie veranstalten wollten, zu diesen Haydn-Variationen, ob ich dafür den Text schreiben würde. Und das hat mich einfach unglaublich gereizt, mal auszuprobieren, ob ich das hinkriege.
Johannes Brahms für Kirsten Boje. Johannes Brahms, die Haydn-Variation, gespielt für Sie, meine Damen und Herren, und für Kirsten Boje, die sich das als dritten Musiktitel gewünscht hat und die heute dankenswerterweise Gast bei meiner Burkhardts Frauengeschichten ist. Frau Boje, gibt es Themen, die nicht für Kinderbuchliteratur geeignet sind? Hatten Sie schon eine Idee, wo Sie sagten, so eine gute Idee, aber es geht nicht?
Eigentlich nicht. Eigentlich bin ich der Überzeugung, dass sie alles, was Kinder in irgendeiner Weise betrifft, aber das ist meine Einschränkung, also alles, was Kinder in irgendeiner Weise betrifft, auch alles Schwere, für Kinder erzählen können. Sie müssen nur den richtigen Ansatz finden, so dass es für die Kinder verarbeitbar ist. Wenn sie den finden, dann gibt es kein Thema, das zu schwer ist.
Und nehmen wir an, uns hört jetzt ein junges Mädchen, vielleicht noch ein Kind zu oder auch ein Junge, und er sagt, was Kirsten Boje kann, das kann ich auch. Ich möchte auch eines Tages eine Kinder- und Jugendbuchautorin oder Autor werden. Was raten Sie jungen Autorinnen oder jungen Autoren?
Den Wunsch nicht aufzugeben, natürlich, und zu lesen. Ich kriege häufig die Frage, es gibt ja auch so Fortbildungen und Schulungen und Workshops und ich weiß nicht was. Ist alles schön, sollen sie alles gerne machen. Aber ich glaube, sehr viel entscheidender ist tatsächlich, dass man liest, 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 weil all das speichert man irgendwo in seinem Unterbewusstsein ab und all das kann man dann später wieder aufrufen, wenn man selber schreibt.
Lesen bereichert.
Ganz unbedingt.
Vielen Dank, dass Sie mein Gast waren.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.